Es ist nicht gut gealtert.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, wie wir ja. quasi. Disco Asi. Disco. Hallo und willkommen, ihr lieben Sexhäschen da draußen. Wir haben heute wieder ein ganz heißes Thema hier auf der Pfanne. Und zwar wollen wir heute über die besten Musikvideos der 80er Jahre mit euch sprechen. Wir haben dazu auch einmal so eine kurze Frage in die allgemeine Runde gegeben hier und haben da wirklich gute Response bekommen, haben einige Sprachnachrichten bekommen und viele Textnachrichten bekommen und wir haben auch noch einen Gast da, der uns auch nochmal ganz interessante neue Aspekte zum Thema Musikvideos der 80er Jahre erzählen möchte. Und der Thomas hat wie immer in glausiger, unglaublich aufwendiger Kleinarbeit hier die Lügen und Wahrheiten zum Thema Musikvideos der 80er Jahre für euch. Hört, hört.
Genau. Hallo von meiner Seite und ihr habt uns ja jede Menge Feedback geschickt, das werden wir alles durchgehen, wenn wir dann die Übersicht haben. Aber wir fangen erstmal an, wie immer, mit drei Lügen oder Wahrheiten zum Thema Musikvideos. Zwei sind wahr, eine ist gelogen. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was die Wahrheiten und was die Lüge war. Lüge-Wahrheit Nummer 1. Im Video von Genesis Land of Confusion haut Helmut Kohl Erich Honecker mit einer Banane. Ist das so oder ist das so nicht? Könnt ihr euch mal kurz daran erinnern, ob es diese Szene da drin gibt? Lüge-Wahrheit Nummer 2. Simon Le Bon wäre bei den Dreharbeiten zu Wild Boys beinahe umgekommen. Er war an einer überdimensionierten Windmühle gekettet und mit jeder Umdrehung tauchte sein Kopf in das Wasser darunter. Und gerade als sein Kopf unter Wasser war, stoppte die Windmühle und man konnte ihn nur retten, indem man ihm einen Schlauch reichte, durch den er atmen konnte. Ja. Video von Wild Boys kennt ihr ja alle mit dieser riesigen Windmühle.
Das ist ja bestimmt Sabotage von Spender Bennett gewesen.
So Lüge oder Wahrheit?
Tony Hadley hat ja, das genau, gemacht. Ja. Der hat die Windmühle selber angehalten.
Und Lüge Wahrheit Nummer 3. Einer der Darsteller im Musikvideo Ashes to Ashes von David Bowie ist Steve Strange, der im November 1980 mit Fade to Grey in einem ähnlich stilprägenden Musikvideo aufgetreten ist. Also Steve Strange, der damalige Sänger von Visage, war der im Video von Ashes to Ashes von David Bowie. Das wäre Lüge-Wahrheit Nummer 3.
Das sind ja mal starke Stücke.
Und dann fange ich auch gleich mal an mit den ersten Meldungen, die wir von euch bekommen haben, was Videos angeht. Das erste war vom Heiko Taschke. Der hat genannt Genesis Land of Confusion. Das ist 10.11.86 erschienen und stammt vom Album Invisible Touch. Wer das Video nicht kennt,
das ist auch ein cooles Video.
Komme ja später zu meinen Top-Videos, aber das ist ein sehr, sehr cooles Video. Ich bin kein Fan von Genesis. Ich fand Invisible Touch auch furchtbar als Song, aber die Single vorher, ne? Und aber Land of Confusion ist Spitting Image. Das war ja damals diese Knetfiguren-Serie in Großbritannien, die dann bei uns, wie hieß die, Hurra Deutschland, glaube ich, ne? War die deutsche Adaption davon.
Mhm, ja. Genau.
Phil Collins hatte das gesehen, Spitting Image, und hat dann gesagt, ja, lass uns ein Video dazu machen. Da sind ein paar Details drin, die ich auch wirklich nicht wusste damals. Zum Beispiel, wer erinnert sich vielleicht am Anfang, hieß Nancy Reagan in einem Buch, während sie im Bett liegen, ja. Und das Buch ist die Biografie von Frank Sinatra. Und sie hatte mit dem eine Affäre, bevor sie mit Ronald Reagan zusammengekommen ist, vor der Hochzeit mit ihm. Und das steht in dieser Biografie drin. So Witze sind da halt drin, die haben wir natürlich alle nicht gekannt, ja, weil ja, was wusste ich von Nancy Reagan und Sinatra und so. Das Video ist gemacht von John Lloyd und der hat zusammen mit Douglas Adams zwei Episoden von Per Anhalter durch die Galaxis gedreht. Der hatte dann später auch Blackadder produziert, eine der besten Fernsehserien, die es jemals gab, mit Rowan Atkinson, als er noch lustig war. Und dann hat er später Spitting Image gemacht. Also der hat das Video gemacht.
Das war schon sehr, sehr politisch, ne?
Ja, also es war halt, Rutherford hat dazu gesagt, sie wollten zeigen, dass sie eigentlich in einer schönen Welt leben und die machen wir kaputt. Und es könnte so einfach sein und nicht so schwierig. Das war seine Aussage. Hat sich nicht geändert. Und eins noch dazu, bei den Grammy Awards 88 hat das Video in der Kategorie Bestes Konzeptmusikvideo gewonnen. Aber bei den MTV Music Awards war es natürlich auch nominiert als Bestes Video of the Year, aber hat Sledgehammer unterlegen, dem Video von Peter Gabriel, dem vorherigen Frontman von Genesis. Und da kommen wir bestimmt auch noch dazu zu dem. Eben Sledgehammer, das wurde auch als bestes Video genannt von einigen von euch. Ich muss mal schauen, von wem das war. Holy Fuck hat das genannt. Peter Gabriel, Sledgehammer als bestes Video. Und das hat auch eine sehr interessante Geschichte. Die haben allein 100 Stunden gedreht, nur gedreht für dieses Video. Und Peter Gabriel hat 16 Stunden lang unter einer Glasscheibe gelegen dafür, um das zu drehen. Und er hat gemeint, dieses Video war verdammt harte Arbeit. Und wenn jemand versucht, das Video zu kopieren, viel Glück dabei. Das war wirklich unglaublich aufwendig, was er da gemacht hat. Da gibt es auch, wenn er das kennt, zwei tote, kopflose, federlose Hühner, die da drin sind. Und die sind mit Stop-Motion animiert. Und zwar hat es Nick Park von Aardman Animations gemacht, der dann später Wallace & Gromit und Chicken Run und so weiter gemacht hat. Und Shaun das Schaf, von dem ist es. Aus Bristol sind die. Also sehr aufwendiges Video.
Das muss unwahrscheinlich teuer gewesen sein auch.
Ja, und muss man auch schon sagen, das ist schon interessant. Das sind jetzt zwei Videos, die finde ich, wenn man sich die heute anguckt, funktionieren die immer noch sehr, sehr gut. Es gibt andere Videos, zu denen wir noch kommen, wo ich mir denke, die guckst du heute an und denkst, pfff. Ja, also die haben Test of Time nicht bestanden. Die beiden haben es bestanden, finde ich. Die kann man sich immer noch sehr gut angucken und gehen, ja.
Ja, weil es halt auch für die damalige Zeit schon sehr innovative Videotechnik da zum Einsatz gekommen ist. Bei anderen würde man jetzt einfach sagen, dass da hat die Zeit die Technik der Erstellung der Videos eingeholt, ne?
Ja.
Ja. Wir haben aber auch noch ein paar Audio-Nachrichten bekommen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und zwar haben wir hier einmal den Herrn Ralf Kowalczyk, der hat mehrere Sachen hier zum Besten gegeben. Sehr interessanter Beitrag, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde, hier beim besten Podcast über die 80er Jahre. Diesmal wieder mit einem Zuhörerentscheid. Ja, das beste Musikvideo der 80er Jahre. Gibt es so natürlich nicht. Jeder hat so seine Vorlieben. Ich hatte dort gleich drei Videos, die mir in den Sinn kamen. Aber ich habe gesagt, ich schaue noch mal ein bisschen im Netz. Habe mich da auch erinnert an die, ja, damals gab es tatsächlich noch Musikvideos. MTV Video Music Awards, die seit 1984 ja vergeben werden. Und da sind tatsächlich auch einige Dinge aufgetaucht, an die ich gar nicht mehr gedacht habe. Trotzdem sind es die drei geblieben, die ich mir auch rausgesucht habe. Aber vielleicht stellvertretend trotzdem noch ein paar Hinweise anschauen auf jeden Fall. Herbie Hancock mit Rocket. The Police, Every Breath You Take. Tom Petty and the Heartbreakers. Don't Come Around Here No More. Don Henley mit The Boys of Summer. Aha, Take On Me. Talking Heads, Road to Nowhere. Und Genesis, Land of Confusion. Die auf jeden Fall mal ansehen, kennt wahrscheinlich fast jeder. Die drei, die ich mir jetzt rausgesucht habe, ja, sind einmal die Dire Straits mit Money for Nothing. Das war übrigens das erste Video, was MTV Europe am 1.8. 1.8.1987, ja, für seine Erstausstrahlung genutzt hat. Dann Peter Gabriels Sledgehammer. Tolle Knetanimation und auch eine absolut geniale Stop-Motion-Technik. Hat übrigens damals für das Video insgesamt 9 Preise abgestaubt. Und was ich auch ganz toll finde, In Excess, ja, mit diesem Doppelvideo Need You Tonight und Mediate. Need You Tonight kennt wahrscheinlich jeder vom Song, Mediate wahrscheinlich nicht unbedingt, ist aber tatsächlich eine absolut tolle Hommage an Bob Dylan. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch noch diesen Subterranean Homesick Blues. Wenn nicht, auf jeden Fall mal reinschauen. Ist so eine Kartenaktion, wo ein paar Wörter draufstehen, die dann quasi nacheinander abgeworfen werden. Ja, das von mir soweit. Ein Video gibt's natürlich, wo es leider keine Möglichkeit hier gibt, Ross und Reiter zu nennen. Deshalb vielleicht nur so viel. Tschüss.
Ja, schön hat er das zusammengefasst. Da waren echt einige Sachen bei, die mir auch völlig entfallen waren. Road to Nowhere ist richtig cool. Das ist auch echt ein richtig cooles Video von Talking Heads. Hat man jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz offensichtlich und immer auf dem Schirm. Aber auch ganz, ganz cooles Video, meine ich, mich erinnern zu können. Das muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen.
Genau. Ja, die In-Excess-Sachen natürlich auch. Auch das mit den Karten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man relativ günstig ein Video produzieren kann. One-Shot, und die werfen halt immer diese Karten oder legen die immer weg, wo die Texte drauf zu sehen sind. Aber es ist gut gemacht.
Ja, sehr gut gemacht.
Genau, die Anspielung von ihm, was man nicht sagen durfte, fußt darauf, dass ich bei unserem Facebook-Post zur Frage, welche Videos die Leute denn gemocht haben, in den 80ern geschrieben habe. Aber kommt mir bitte nicht mit Thriller.
Deswegen, sowohl dir als auch mir war ja klar, dass das auf jeden Fall hier Thema werden würde.
Naja, ne? Dazu muss ich jetzt sagen, es gibt einen einzigen, der außer ihm jetzt noch Thriller genannt hat. Und zwar ist es unseren Dauergast in der Sendung, Enrico Janke. Der hat noch Thriller genannt, alle anderen nicht. Die haben es schon gehalten.
Tatsächlich nicht, weil ich habe, wenn ich da mal eben ganz kurz zwischengrätschen darf, hier eine Liste von unbekanntem Ursprung, will ich jetzt mal so sagen. Es scheint hier aus der Schweiz zu kommen. Wie dem auch sei, behauptet diese Liste, hier die besten 10 Musikvideos der 80er Jahre zusammenzufassen. Und zwar geht es da natürlich auch los mit Michael Jackson's Thriller. Ich gehe da mal eben ganz kurz durch, weil einige Sachen werden sich hier heute noch ein paar Mal wiederholen. Every Breath You Take von Police, auch mega cool. Ich habe mir das Video jetzt im Zuge dieser Geschichte nochmal angeschaut. Das ist richtig cool. Auch sehr einfach gemacht, muss man tatsächlich sagen. Also, weil es ist ja jetzt nicht also so ein Technik-Overdose da oder so. Das ist echt ein richtig einfach cooles Video. Ashes to Ashes, finde ich jetzt nicht so, also für die Zeit war es wirklich ein cooles Video. Aber das ist zum Beispiel so ein Video, wo man heute sagt, naja, gut, okay, hätte man auch irgendwie geiler machen können. Aber was ich absolut unterstreichen würde, obwohl das jetzt wirklich nicht meine Lieblingskünstlerin ist, Sinead O'Connor, aber das ist wirklich ein super tolles Video, und zwar gerade deswegen, weil es halt so einfach ist. Wahrscheinlich war es gar nicht so
einfach. Nothing to Care, naja.
Sieht sehr, sehr einfach aus.
War halt, weil sie geweint hat in dem Video. Ich fand den Song, hat mir gar nicht gefallen. Ich fand das erste Album für ihr total super und ich war total enttäuscht, als dann der Song kam. Ich dachte, was soll das,
echt,
der Mist?
Ja. Das Lied in Verbindung mit dem Video finde ich schon. Also,
naja, hat schon funktioniert.
Dann verstehe ich jetzt nicht hier Karma Chameleon. Habe ich mir auch nochmal angeschaut. Ist natürlich für die Zeit sehr, sehr aufwendig gemacht, weil es halt an sehr vielen verschiedenen Orten spielt und halt 1000 Statisten da rumlaufen in albernen Kostümen und so. Aber finde ich jetzt auch kein Video. Mhm. Ne? Auch hier wieder ein ganz klassisches Beispiel, finde ich, Eurythmics Sweet Dreams. Das ist auch ein Video, was jetzt nicht durch die Technik besticht, aber trotzdem echt ein cooles Video ist, weil die beiden das halt auch sehr, sehr gut machen. Dann, da werden wir mit Sicherheit auch noch heute ein paar Mal drüber stolpern, Like a Prayer von Madonna. Da war, glaube ich, auch eher so der Skandal interessanter als das Video. Ich bin jetzt auch kein riesen Madonna-Fan. Take on Me brauchen wir gar nicht. Ne? Den nächsten Titel weigere ich mich sogar anzukündigen. Den übernächsten Titel weigere ich mich auch anzukündigen. Und dann Thriller ist halt auf Platz 1. Genau.
Zu Take On Me kommen wir noch. Bei Thriller kann ich dazu sagen, der Song ist von 82, das Video von 83, Regisseur war John Landis. Der hat unter anderem gemacht Kentucky Fried Movie, Blues Brothers, American Werewolf. Hat 800.000 US-Dollar gekostet, war damals das teuerste Video. 13 Minuten, mehr als doppelt so lang wie der Song. Und das ist jetzt aus Wikipedia, das ist nicht meine Meinung. Aber gilt aufgrund der ausgereiften Handlung als Meilenstein der Musikvideoproduktion, als erster eigenständiger Film und das erste Musikvideo, das in der National Film Registry aufgenommen wurde und war das meistverkaufte Musikvideo der Welt. Ich habe mir das nochmal angeguckt, zweimal. Ich muss ehrlich sagen, total langweilig. Kann ich gar nichts mit anfangen. Schlechte Special Effects aus heutiger Sicht.
Das ist wirklich so, dass Bayern München unter den Musikvideos kaufst einfach alles ein, was du brauchst. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo alle sagen,
Ja, aber geil. Es hat auch keine geile Story, sorry. Tanzt da ein bisschen rum und die anderen tanzen auch ein bisschen rum, da passiert ja nichts. Und er wird dann halt zum Werwolf, super, das deutet sich schon irgendwie nach Minute zwei an oder irgendwas, so wie es ausgehen wird.
Ja, das stimmt, also der Spannungsbogen ist jetzt nicht so furchtbar innovativ, das würde ich unterschreiben. Ich meine, mich daran erinnern zu können, als dieses Video erschienen ist, habe ich zu dieser Zeit auch schon diverse Horrorfilme gesehen, wie man das halt so damals auf den VHS-Partys gemacht hat und Filme geguckt hat, die man noch gar nicht gucken durfte. Aber das hat mich jetzt wirklich hier in keinster Weise irgendwie beeindruckt. Also da hat sich vorher schon tausend schlimmere Horrorfilme und Sachen gesehen. Ich fand's streckenweise sogar ein bisschen albern.
Ja, das auch. Aber das Einzige, was für dieses Video spricht, ist aus meiner Sicht, dass es eben 83 schon erschienen ist, bevor das alles so richtig losging. Und da war es natürlich schon ein Meilenstein, weil du hast halt gemerkt, das hat richtig viel Geld gekostet, das Video. Das ist auch gut gemacht, gar keine Frage. Aber wenn du es heute anguckst, denkst du, okay, und was hier, was ist jetzt so speziell dran? Es war einfach, es hat die Leute weggeschossen, weil es war, wie wenn du ins Kino gehst und guckst dir einen Film an. Das gab es halt so als Musikvideo nicht.
Es ist nicht gut gealtert. Nee.
Überhaupt nicht.
Ja, wie wir quasi. Ja, schön. Dann muss man doch auch einmal so ein bisschen entmystifizieren, die ganze Geschichte. Ja. Klar, ja, es ist Michael Jackson. Ja, es war zu der Zeit mit Sicherheit sehr, sehr aufwendig. Und wie du ja gerade schon erwähnt hast, das teuerste Video, was derzeit dann da zu haben war. Aber das macht ja noch jetzt keine Kunst aus.
Ja, man muss halt dazu sagen, ich bin kein Freund von Rumgetanze in Videos. Das ist natürlich persönlicher Geschmack an der Stelle auch. Und mir wird da halt viel zu viel getanzt in dem Video.
An dieser Stelle möchte ich nochmal das Wort ergreifen und einfach darauf hinweisen, schaut euch lieber die schönen Purwin und Koba Videos an. Wenn ihr Horror sehen wollt, da ist alles drin. Also alles.
Ja, und wir tanzen auch nicht, versprochen.
Wenig. Ja gut, aber so viel nochmal zur Werbung in eigener Sache.
Genau, dann haben wir noch ein Video bekommen vom Chris Curve von Rudloff. Der hat uns geschickt Ultravox Love's Great Adventure als Video. Und ich muss ehrlich sagen, ich kannte das Video nicht. Das ist von 84, The Collection hieß die Best Of. Und es war damals eine Single. Und es war die Single, die nach Dancing with Tears in My Eyes rausgekommen ist, was ja ein sehr düsterer Song ist, sage ich mal, für Ultravox. Und ich fand das super, das Video. Das ist
Dancing with Tears in My Eyes. Fandst du super,
das Video? Das von Love's Great Adventure. Also, weil Mitch Ure ist da als Indiana Jones verkleidet und ist halt sehr witzig gemacht, das Video. Und da gibt es diese Textstelle, laying side by side, it didn't mean that much to me. Und da ist die Band eben gerade gefangen von Einheimischen am Boden festgezurrt. Es ist halt so 80er-Jahre-Humor. Aber ich finde, es funktioniert relativ gut, weil es halt sehr ungewöhnlich ist, ne, für die Band. Und damals hat man eben noch versucht, lustige Videos zu machen. Und diese Witze, die klar sind in die Jahre gekommen, aber die Geschichte, die die erzählen, funktioniert halt immer noch aus meiner Sicht. Ja, du verstehst es, was sie damit sagen wollten und das ist so, kann man sich angucken, ist unterhalten.
Aber tatsächlich haben Ultravox immer versucht, Stories in ihren Videos. Ne? Also ich erinnere mich an so eine Brautszene, ich glaube, das ist der Entzug des Tears in My Eyes, dann Vienna war auch epochal, das also Video auch total mit ganz vielen Darstellern an verschiedenen Locations und so. Die haben sich immer sehr, sehr viel Mühe gegeben mit ihren Musikvideos. Für die Zeit war das wirklich schon.
Vienna wurde auch genannt vom Daniel Dressler. Der hat es genannt, unter anderem. Er hat dann noch einen anderen genannt, da kommen wir dann noch dazu zum anderen. Aber eben, ich fand auch Dancing with Tears in My Eyes hat mich auch damals sehr beeindruckt, das Video, gerade weil es auch so düster ist und diese Endzeitstimmung da so richtig rüberkam. Gute Band, gute Videos.
Ja, dann meinst du denn, wir wären jetzt schon so weit für den großen Schlag in Richtung Stefan Schulz Video?
Ja.
Der hat natürlich uns eine Sprachnachricht geschickt und wir müssten ja früher oder später auf dieses Thema und auf dieses Video zu sprechen kommen. Bitte hier seine Sprachnachricht.
Ihr fragt, was war das beste Video aus den 80ern? Da muss ich nicht lange überlegen. Weil es war für mich wirklich, das müsste Mitte der 80er, ich meine 1984, man mag mich belehren, aber ich meine 1984 gewesen sein, eine Newcomer-Band mit dem Namen Aha und dem Song Take On Me, diese Comic-Real-Verfilmung war einfach nur phänomenal. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar Video des Jahres damals. Und für mich wäre es dann tatsächlich auch Video des Jahrzehnts. Wo hat man es gesehen? Ich glaube, Formel 1. Musiksender gab es zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht. Formel 1 hat das Video gezeigt. Ja, das war seiner Zeit einfach voraus. Und für mich toller Song und ja, das komplette beste Video aus den 80er Jahren.
Kann man das einfach mal jetzt so stehen lassen oder auch nicht? Er hat ja grundsätzlich recht, das ist halt auch ein Ding, wo alle damals weggeflogen sind,
ja,
weil sich alle gefragt haben, wie haben die das nur gemacht?
Ja. Also er ist auch nicht der einzige Meinung. Es hat noch Andrea M. Dieter Nussbaum, Jochen L. Brunner, Frank Berzerk und Micha Schaimowski haben alle gesagt, aha, take on me.
Mhm. Ja, ich verstehe das.
Das Interessante dabei, finde ich, bei dem ist es, dass take on me ja 84 schon veröffentlicht wurde. Und das war eine alte Version von Tony Mansfield abgemischt. Hat in Norwegen nur Platz 3 gemacht, im Ausland keine Sau interessiert. Und dann hat der Vizechef von Warner US, Jeff Ayerwolf, der hat so an den Song und an die Band geglaubt, dass er den Song nach dem Flop erneut hat aufnehmen lassen, mit Hilfe des Produzenten Alan Tarney. Das ist die Version, die wir alle kennen. Und dazu hat er ein Video von Steve Barron drehen lassen. Und Steve Barron war damals der Mann für Musikvideos. Der hat Money for Nothing von Dire Straits gemacht, Billie Jean von Michael Jackson, Don't You Want Me von Human League, Pale Shelter von Tears for Fears, OMD, Made of Audio und so weiter. Der hat 6 Monate für das Video von Take On Me gebraucht. Und die Idee hatte der Jeff Ayerwolf von Warner, also eben dieser Co-Chef. Und dann ist es ein Hit geworden. Also nur, weil die Plattenfirma ausnahmsweise mal an die Band nach dem Flop geglaubt hat und gesagt hat, so, jetzt hauen wir da Kohle rein ohne Ende in dieses Video und machen nochmal eine neue Produktion. Deswegen ist es ein Hit geworden. Und nicht wie sonst, die lassen wir jetzt fallen, weil hat ja nicht funktioniert.
Wollen wir mal eben ganz kurz feststellen, dass das heute in dieser Form auf jeden Fall nicht mehr möglich wäre.
Der war halt so überzeugt, dass Morten Harket, dass der so ein Frauenschwarm ist und so gut singen kann und die Band so gut ist und alle drei auch einfach diese Teenie-Band-Attitüde haben und trotzdem echte und gute Popmusik machen. Und das, klar, aha, war damals schon ein Stück weit peinlich für uns, weil wir halt schon ein Stück weit zu alt dafür waren, aber das Video ist einfach gut gemacht, die Musik ist gut gemacht. Und wenn man das heute anguckt, das Video, das funktioniert immer noch, das ist nicht peinlich von der Technik. Also es ist anders als Thriller, finde ich. Das ist zeitgemäß und man merkt, wie viel Detailarbeit und was da alles drin gesteckt hat. Also das ist schon...
Das wusste ich nicht, dass der ein halbes Jahr an dem Ding da rumgeschraubt hat. Aber jetzt, wo du sagst, macht es natürlich Sinn, weil es ist natürlich super aufwendig und es ist ja jedes Bild einzeln gezeichnet werden. Das ist natürlich...
Ja, und diese Verbindung mit Realfilm halt auch. Also klar, natürlich hat er, der hat jetzt dann diese Zeichnung, musste der natürlich einem Trickfilmstudio im Auftrag geben. Das dauert halt, ne? Kannst nicht sagen, hier machen wir mal das halbe Video und hast in der Woche gemacht, ja.
Wäre auch heute nicht so einfach, das jetzt so umzusetzen.
Hat ja auch noch keiner
also hingekriegt, tatsächlich, also
in der Art.
Mit moderner Technik wäre das heute ohne Frage möglich und viel einfacher möglich, aber es wäre trotzdem immer noch aufwendig.
Ja. Und was ich dazu sagen muss, diese Story funktioniert heute noch. Die Geschichte, ne, sie sieht das Comicheft mit der Band, dann gibt es so eine Bedrohungssituation und er kommt dann aus dieser Comicwelt in die echte Welt rein. Das ist halt eine Story, die auch eine Wendung hat und so weiter. Und
gutes Storytelling.
Ja, also die ist gut erzählt. Finde ich, ist ein gutes Video, keine Frage. Und ihr findet einen Link in den Shownotes zum alten Video von Aha, was sie damals gemacht haben, also vor der Version. Und da ist auch die alte Version mit drauf. Packen wir euch in die Shownotes, könnt ihr euch angucken, ist auch interessant, weil das ist auch gut gemacht, der Song, nicht ganz so catchy und das Video ist eigentlich auch ganz nett, aber natürlich nicht ein Meisterwerk wie Take On Me. Disco
Party. Ja, dann, du könntest noch mal ein paar Meinungen unserer werten Hörer verlesen, genau, wenn du magst.
Joachim L. Brunner, der Take On Me gesagt hat, der hat auch gesagt, Spice Girls Viva Forever, was müssen wir leider disqualifizieren, weil die Band ist erst 94 gegründet worden. Ich habe nicht nachgeguckt, von wann das Video ist, aber das geht natürlich nicht, es muss schon 80er Jahre sein.
Also so einfach kannst du uns die Spice Girls nicht verkaufen.
Und dann haben wir noch Michael Seiss, der hat genannt OMD Made of Orleans und der sagt dazu, es gibt keinen zweiten Songclip, bei dem mich die audiovisuelle Komponente auch nur ansatzweise so stark fasziniert hat wie bei dem Song.
Tatsächlich? Ich finde das Video nicht cool. Ganz, ganz toller Song, aber ich finde das Video zu klischeebehaftet. Also es könnte so eine schlechte Rosemunde-Pilcher-Verfilmung sein. Das stört mich ein bisschen. Wo spielen denn diese Rosemunde-Pilcher-Romane?
Immer.
Ja, aber in Cornwall spielen die, glaube ich, immer oder so. Ne? Wahrscheinlich haben die das auch in Cornwall gedreht. Da gibt's ein anderes Video, Souvenir, da finde ich das Lied eigentlich scheiße, aber wenn ich mich recht erinnern kann, wo einer von den Jungs ein Kamangia Cabrio, das fand ich dann auch schon wieder cool.
Das Video fand ich nicht gut, den Song finde ich mega, aber das Video fand ich jetzt nicht
Man so merkt natürlich, wie aufwendig dieses Video war, also das war schon mega teuer, das war halt auch so der Versuch, lass uns mal was machen, das ist wie Film, das verstehe ich schon, ist jetzt auch, glaube ich, keins, was so viel als Klassiker genannt wird, eben aus Gründen, ja.
Das hätten sie im Stil von Monty Python machen müssen, wie Ritter der Kokosnüsse. Dann wäre es schon wieder richtig cool gewesen.
Ja, das Interessante ist, OMD hat ja auch so, sag ich mal, wenn du Enola Gay dir anhörst, den Song, ja, der ist ja so schwarzhumorig, es geht ja gar nicht mehr anders. Also, weißt du, singst über die Atombombe und so weiter und machst da so ein Lied. Und dafür ist es dann halt extrem ernst, das Video und die Art, wie sie es da gemacht haben. So, ich glaube, wir waren nicht die Zielgruppe, Christian. Die Zielgruppe war in dem Fall wahrscheinlich weiblich, die sie mit diesem Video ansprechen wollten.
Ja,
glaube ich schon, ja.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber kann natürlich sein. Ja, ist auch ein sehr weiblicher Song.
Ja, also. Ja. Oliver, Piers, Trey Hatfield haben gesagt, Adam and the Ants, Stand and Deliver. Von 81 ist es.
Ja, so. Dazu muss man Folgendes wissen. Oliver Piersik ist ein Freund von mir, den ich allerdings jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr getroffen oder gesehen habe. Aber was mir von ihm auf jeden Fall noch sehr gut im Gedächtnis ist, er ist der einzige, wirklich der einzige Adam Ant-Fan, den ich jemals kennengelernt habe. Ich habe bei ihm das Band Live Aid Konzert gesehen. Damals. Das haben wir bei ihm zu Hause geschaut. Ich weiß auch gar nicht, was Adam Ant macht. Wahrscheinlich arbeitet er irgendwo im Baumarkt und verkauft irgendwie Schrauben oder so. Keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar zu jemandem, der sich wirklich eindringlich mit 80er Musikvideos beschäftigt hat. Und zwar auf eine ganz spezielle Art und Weise. Der stellt sich jetzt mal eben hier ganz, ganz, ganz kurz selbst vor.
Hallo, mein Name ist Dirk Duskel, bin Jahrgang 1970 und von Beruf Redakteur, Buchautor, Lehrer, DJ seit 1985 und mittlerweile seit auch ein paar Jahren VJ.
Kannst du uns ganz kurz mal schildern, was es mit der Veranstaltungsreihe 80s in Motion so auf sich hat? Was passiert da? Was macht ihr da? Was ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte? Versuch unseren Hörer mal ganz kurz zu erklären.
80s in Motion ist eine Videoclip-Mix-Show, moderiert von Peter Illmann. Und mit mir als VJ an den Schallplattenspielern, bei der ich förmlich restaurierte Videoclips auflege und ineinander mische. Das Besondere ist, dass sämtliche Videos in einer hohen Auflösung, speziell in Full HD sind und dazu vom Sound her in CD-Qualität. Das Ganze ist zu sehen auf einer riesengroßen Full HD LED-Wand.
Wie genau hast du das technisch gemacht? Wie hast du das hinbekommen, dass die Videos jetzt auf einmal in einer anderen Qualität zu sehen sind?
Die originalen Videoclips der 80er Jahre sehen eigentlich gewöhnlicherweise unscharf, milchig und pixelig aus und klingen dazu auch oft sehr verrauscht, sodass sie in dieser Qualität bei einer Party überhaupt nicht spielbar sind. Mittlerweile gibt es von einigen Videos auch sogenannte geremasterte Fassungen. Nichtsdestotrotz musste ich aber bei etlichen Videos selber Hand anlegen, sprich sie eben halt restaurieren, indem ich im Grunde genommen unter die Original-Videospur eine andere Tonspur in CD-Qualität gelegt habe. Eine größere Schwierigkeit bestand eigentlich auch vor allem in dem deutschsprachigen Repertoire, weil die Plattenfirmen hatten damals nicht so viel Geld gehabt, um Videoclips halt anfertigen zu lassen. Glücklicherweise gab es aber eben halt Formel 1 an vorderster Stelle, natürlich auch die ZDF-Parade oder auch eben halt Live-Auftritte. Aber da ein komplettes Video halt zu schneiden, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem bei den Fernsehsendungen, also Formel 1 und ZDF-Parade, da waren halt die Auftritte immer eingekürzt. Also man hatte eben halt nicht die komplette Version eigentlich da performt, sodass ich im Grunde genommen aus dem Bildmaterial dann halt einen kompletten Videoclip zusammengeschnitten habe in voller Länge. Bei den Konzerten ist es natürlich noch schwieriger, weil da stimmt oft das Tempo nicht, die Lippensynchronisation ist nicht so vorhanden und da habe ich dann halt wirklich an so einem Video halt mitunter dann 2 oder 3 Stunden halt gesessen. Ja, Es gibt auch von etlichen Videos spezielle Remix- und Maxi-Edits, also die damals halt auch sehr populär waren in den Diskotheken in den 80er Jahren. Davon gibt es auch spezielle Videos. Und was ich natürlich auch noch erwähnen möchte, ist eben halt die Full-HD-Qualität, die ich eben halt zum Teil auch selbst halt durch diverse Tools halt erreicht habe. Und sodass man zum Beispiel eben halt bei einigen Aufnahmen so wirklich Details sehen kann, wie noch nie zuvor. Beispielsweise bei Bros, When Will I Be Famous, sieht man halt die Staubflusen halt rumfliegen im Studio. Oder auch bei Sex Crime von Eurythmics sieht man halt von der Seite so die ganz feinen blonden Härchen in Annie Lennox Gesicht. Also so alles das kann man halt bei 80s in Motion dann halt live sehen.
Wie kam es denn zu dem Kontakt mit Peter? Wie ist das zustande gekommen? Und was ist denn bitte genau die Aufgabe von dem Peter? Was macht der da? Der war ja auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Aber was macht er jetzt bei dir bei 80s in Motion?
Der Kontakt zu Peter Illmann ist entstanden, indem ich ihn einfach anschrieb, weil ich ihn als Einsprecher für den Veranstaltungsnamen meiner eigenen Videoclip-Disco gewinnen wollte. Und er war von der Idee so begeistert, dass er sich mit den Worten verabschiedete: Wenn er irgendwie mal die Möglichkeit hat, mich zu empfehlen, dann wird er an mich denken. Und so kam es auch, dass ein Dreivierteljahr später sein Management sich bei mir meldete mit der Anfrage, ob ich mit ihm gemeinsam in der Bundeskunsthalle in Bonn im Herbst halt auftreten möchte. Und so gab es dann eben halt die erste Zusammenarbeit mit ihm im Oktober letzten Jahres, woraus dann halt die Idee für 80s in Motion entstand. Dort moderiert Peter ein Ranking der 20 beliebtesten und außergewöhnlichsten Videos halt an und erzählt dazu diverse Anekdoten.
Sag uns doch bitte nochmal, wann es die nächsten Termine geben wird und wie es jetzt mit 80s in Motion weitergeht. Und ja, da kannst du nochmal ein bisschen Werbung da für dich selbst und so machen auch.
Bereits im Frühjahr gab es eine kleine Tour von 80s in Motion, wo das Publikum wahnsinnig sehr begeistert war, sodass wir im Spätherbst und im frühen Winter mit weiteren Terminen anknüpfen wollen. Sobald die Termine stehen, werden wir euch natürlich darüber informieren und freuen uns ganz, ganz sehr, euch dort begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich vielmals für das Interview und wünsche euch für die Zukunft weiterhin ganz viel Erfolg.
Ja, sehr gut. Ist eine empfehlenswerte Sache. Ihr findet die Termine dann bei uns in den Shownotes für 80s in Motion. Sollte man, wenn es bei euch in der Nähe ist, nicht verpassen, glaube ich. Peter hatte da ja auch schon im Podcast zu erzählen. Coole Geschichte.
Und vielleicht laufen wir uns ja da dann auch über den Weg. Also wir wollen da mal gucken, dass wir vielleicht auch einen gemeinsamen Termin finden und uns das mal dann gemeinsam mit euch
anschauen. Genau, das Video von Bros, When Will I Be Famous, muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken, aber es braucht ja auch immer Lieder, wo man sich ein Bier holen kann oder so.
Wenn das passiert, gehe ich sofort nach.
Disco Party.
Ja, was haben wir denn
ja,
noch
ich hier? Hätte noch, der Rainer Vorgang, der hat noch genannt Godly and Cream, Cry, ist vom 11.3.85
und das ist natürlich auch wirklich ein Videoklassiker. Die Godly and Cream, die waren vorher bei 10cc und der Song Cry ist tatsächlich produziert von Trevor Horn, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, unter Beteiligung von J.J. Jetsialik von The Art of Noise. Und Godly and Cream waren selber Videoproduzenten, das wusste ich. Die hatten unter anderem Frankie Goes to Hollywood, Two Drives gemacht. Sehr, sehr cooles Video, eines meiner Lieblingsvideos. The Power of Love haben sie gemacht von ihnen. Duran Duran, Girls on Film, Few to a Kill. Police, Every Breath You Take, ist ja auch schon genannt worden, hatten sie gemacht. Visage, Fade to Grey. Haben wir auch schon genannt. Und das Video war mit seiner Morphing-Technik damals super beeindruckend. Ich kann mich erinnern, ich habe echt gedacht, boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn man sich das heute anguckt, denkt man, was? Was soll das jetzt? Wir machen ja die Überblendung und so.
Das ist schon cool. Ja. Ist das Fate von George Michael? Ich glaube, es ist Fate. Ja. Bin mir aber nicht sicher, wo sie das auch nochmal aufgegriffen haben, diese Morphing-Technik. Schon cool, würde ich ja auch gerne mal machen.
Da muss man echt sagen, da hat sich die Tricktechnik so weiterentwickelt. Also wenn du das heute anguckst, das muss man in seiner Zeit sehen. Damals war es wirklich mega beeindruckend, gar keine Frage, wenn du es heute anguckst. Also wenn du heute so ein Video machen würdest, würde jeder sagen, was? Was soll das sein?
Ja, ich bin aber auch insofern nicht objektiv, weil ich finde den Song mega.
Ja, der ist auch mega. Es ist halt so, wenn du mit Tricktechnik arbeitest, dann ist es halt so, dass es irgendwann eine bessere geben wird und das Video basiert halt darauf. Passt ja auch sehr, sehr gut zu dem Song, muss man ja auch sagen, von der Art und vom Text und so.
Es ist genauso wie, wenn du heute dir eine Folge vom Pumuckl anschaust.
Deswegen haben sie nochmal neu gemacht. Deswegen
haben die denn für Drogen genommen?
Genau, ja. Ja, Und dann hat sich noch der Michael Beckmann von den Rainbirds gemeldet und hat auch noch ein Video genannt, was er cool fand.
Oh.
Und es ist sehr interessant. Er hat nämlich Sea of Time von Rainbirds genannt und hat gesagt, das ist am 21.03.89 erschienen. Er hat gemeint, ja, es tut ihm leid, dass er die eigene Band nennen muss, aber es muss er machen, weil erstens mal, es ist von Anton Corbijn gemacht und das findet er schon mal sehr cool und ja, ich finde auch seine Videos wirklich gut. Zweitens ist in London geschossen und drittens hat es eine MTV-Nominierung bekommen. Aber sie haben gegen Roxette ehrenvoll verloren. Und es ist auch ein gutes Video, finde ich. Rainbird Sea of Time werden die wenigsten Leute vielleicht kennen. Der Song ist, finde ich, auch sehr, sehr gut. Funktioniert das Video nach wie vor. Finde ich ein gutes.
Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja, könnt ihr euch in den Shownotes auch angucken. Und dann gab es eins, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Etienne Fumer hat gesagt, Safety Dance von Männer ohne Hüte.
Ja, ich wusste, dass das ja irgendwann uns auch nochmal auf der Videoseite einholen würde. Ja, es ist ein alberne Männer laufen durch ein Mittelalterdorf und spielen Flöte dabei und trommeln auf irgendwas rum und so eine wandernde Altkleidersammlung
halt. Das Interessante ist, das habe ich jetzt erst nachgelesen, das habe ich diesem Song überhaupt nicht angemerkt. Der Titel wurde vom Frontman der Band Men Without Hats und Mitgründer Ivan Doroschuk geschrieben, das war mir schon klar. Aber den hat er geschrieben, weil er wegen Pogo-Tanzens aus einer Diskothek verwiesen worden ist. Und deswegen geht es um Safety Dance. Aber also wenn du das Video guckst, würdest du niemals denken, dass so jemand Pogo getanzt hat. Also überhaupt nicht.
Nee. So. Nee. Ja. Aber interessant. Was noch viel interessanter ist, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was denn jetzt eigentlich das Thema dieses Liedes
ja, sein eben.
Soll. Interessant. Wir lernen hier wieder. Was ist wie bei Zugeschaut mitgebaut? Jedes Mal beziehe ich hier neue Erkenntnisse, die ich in meinem Leben durchaus an der richtigen Stelle wieder einbringe und nützlich zu Geld machen kann.
Genau. Ich habe noch einen und zwar vom Jale Stanford. Der hat gesagt, Men at Work, Down Under. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich an das Video nicht mehr erinnern. Das war auch tatsächlich, ich habe das gesehen und fand es sofort ein Highlight. Sehr, sehr cooles Video, sehr lustig. Ich meine, klar, der Song ist ja auch ein Stück weit lustig gemeint über Australien, aber es ist wirklich gut.
Ist Bilder. Das nicht mit Aboriginals irgendwie?
Was? Die laufen da durch die Wüste quasi und das wird visualisiert, was da gesungen wird. Es ist wirklich ein lustiges Video. Also ich sag mal so, wenn ihr das Video von Men at Work Down Under lustig findet, dann werdet ihr auch Purwin und Kova Videos lustig finden. Also das ist so quasi unsere Vorbilder.
Vielleicht sollten wir uns da mal als Videoproduzenten für die Jungs irgendwie bewerben. Obwohl, die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Die
nee, aber
die sind wahrscheinlich auch schon alle tot. Oder?
Du merkst halt den Spaß, den die da dabei hatten. Und ja, der Song ist gut umgesetzt.
Ja, die Australier ja. Sind ja so grundsätzlich so ein lustiges Gebirgsvölkchen. Ja, die haben schon eine sehr spezielle Art von Humor, glaube ich, die Australier.
Ja, aber das genau, da spielt der Song ja auch mit, ne? Mit dieser Art von Humor. Und überall, wo sie hin quasi, kriegen sie gesagt, hier kommt ja von Down Under, so, weil das merkt man ja sofort. Dann hat der Oliver Lindner noch Simple Minds Glittering Twice genannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee. Also das Lied kenne ich natürlich, aber Video? Nee, wüsste ich jetzt.
Ist alles in Gold quasi. Die spielen in der goldenen Umgebung, sind auch selber alles in Gold und so. Ich bin wirklich kein Simple Minds Fan, muss ich sagen. Haben wir schon mehrfach festgestellt. Das Video ist interessant gemacht, ja.
Muss ich mich nochmal schlau machen. Ja.
Und der Holger Lahr hat gesagt, Picnic at the White House, we need protection.
Oh ja, da kann ich mich dran erinnern, das Video. Das ist auch cool.
Fand ich auch, es hat gut funktioniert, war so beeindruckend, kam gut rüber. Auch er ist ja so ein richtiger Schrank von Mann, ne? Das hat also gepasst.
Ich würde mich wirklich mal interessieren, was aus dieser Band geworden ist. Wir haben ja noch ein Audio. Der Jürgen Ulrich, der hat uns da noch was zu sagen.
Hallo Christian, hallo Thomas. Was ist das tollste Video der 80er Jahre? Take on Me von A.A. könnte man sagen, aber mir gefällt Hunting High and Low am besten. Ich habe es mir gerade nochmal angesehen, durchgehend Gänsehaut. Die Verbindung von Musik mit dem Visuellen, die Natur, die Tiere, die dort dargestellt sind, am Schluss das Orchester, die drei von A.A. immer nur als Silhouette zu erkennen. Wahnsinn, ganz tolles Video.
Ja, ist auch ein gutes Video. Also A.A. hat da sehr viel Wert drauf gelegt, auch Videos.
Definitiv auch cooles Video. finde ich auch.
Dann habe ich noch Daniel Logemann hat gesagt, Prince Sign of Times vom gleichnamigen Album 97 veröffentlicht, weil bahnbrechender Vorgänger heutiger Lyric-Videos, das war das erste Lyric-Video quasi, so mehr oder weniger.
Ich erinnere mich auch an das Video.
Es war damals bahnbrechend. Man merkt, dass es mit dem Apple gemacht ist, mit dem Mac von der Schriftart und allem und so. Wenn du das heute anguckst, denkst du auch, hä, was soll da dran speziell gewesen sein? Aber damals war es ein Hammer.
Ich finde, dass Kunst eine verdammte Nervensäge ist. Aber er hat ja auch tolle Sachen gemacht. Das war echt ein tolles Video. Ein
paar habe ich noch. S.E. Schwede hat sich auch wieder gemeldet. Er ist ja auch immer dabei. Mit Simple Minds Alive and Kicking. Er sagt, das waren die besten Kamerafahrten schon damals.
Ja, da hatte ich ganz unrecht. Das war schon wirklich schwer beeindruckend. Da gibt es ja auch das Don't You Video, was eigentlich ziemlich scheiße ist. Ich glaube, da gibt es auch zwei Versionen von. Aber auf jeden Fall ist eine Version von diesem Don't You Video eigentlich nichts anderes als ein Werbetrailer für den Film Breakfast Club. Das ist eigentlich nicht so cool.
Und Andrea M. hat noch ein zweites Video genannt. Und zwar David Bowie Ashes to Ashes hatten wir es auch schon von. Das war damals schon sehr stilprägend. Man muss halt berücksichtigen, es ist vom 8.8.1980 typisch David Bowie halt, ne, an so einem Tag. Und dann auch zu veröffentlichen, ist ja die Fortsetzung von Major Tom gewesen. Wobei in Deutschland denkt man ja, die Fortsetzung von Major Tom ist Feeling, völlig losgelöst, stimmt ja auch ein Stück weit. Aber es ist schon sehr stilprägend, ja. Auch wenn es nicht mein Stil ist, Ashes to Ashes von der Art, aber schon cool gemacht. Ja.
Was mich wundert, ist, dass bis jetzt noch keiner U2 hier ins Rennen gebracht
kommt
hat.
Kommt auch nicht, also das kann, die alten Nerven das kann ich schon, das kann ich schon klar sagen. Ich habe jetzt,
bin ja wirklich der Allerletzte, der sich jetzt irgendwie hier für U2 aus dem Fenster lehnen würde, aber Still Haven't Found What I'm Looking For und so, das sind schon coole Videos auch. Ist das nicht auch ein Corbin-Video?
Ja, der hat ja alles auch mit denen gemacht. Ich habe jetzt noch zwei. Der eine ist jetzt auch schon ein paar Mal genannt worden, zwar auch von mehreren genannt worden, Heiko Taschke. Christian Runkel, Daniel Dressler haben genannt Duran Duran, Wild Boys. Ist von 1984 das Video. Kommen wir ja bei Lügen und Wahrheiten auch nochmal dazu. Ne? Und das Video sollte denn eben von dem Regisseur Mulcahy, hieß der, der hatte die Idee, einen Spielfilm zu machen. Der sollte heißen The Wild Boys. Und der hat eben in den Pinewood Studios gedreht und war sehr teuer. Und er wollte das als Trailer, um seinen Film zu verkaufen quasi. Und über $1 Million hat das Ding gekostet und hat das Best British Video 85 bei den Brit Awards gewonnen. Und die sind halt in so einer dystopischen Zukunftswelt, ne, zu sehen. Und er hatte die Idee, das sollte was werden wie Highlander, was er später dann auch gemacht war. Und es sollte halt, die Band sollte den Soundtrack auch schreiben. Und so wollte er das machen. Aber das ist kein Erfolg geworden, obwohl das Buch war The Wild Boys vom William S. Burroughs, auf dem das basiert hat. Aber trotz des Videos hat er diesen Film nie finanziert bekommen. Dann später ist dieser Film irgendwann ist er erschienen, glaube ich, dann von einem völlig anderen Regisseur. Ist er dann verfilmt worden, The Wild Boys? Ja, interessant fand ich, das ist mir nie aufgefallen, der Anfang ist geklaut von Relax, von Frankie Goes to Hollywood, von The Wild Boys. Ja, hör mal rein.
Okay, ist jetzt auch nicht so auf dem Zettel.
Ist so. Ja, ich meine, das Video war damals natürlich mega beeindruckend, gar keine Frage. Auch wenn ich es mal heute angucke, finde ich es unglaublich schwer. Weiß nicht, was sie mir da erzählen wollen. Es hat keine richtige Story.
Ich bin mit vielen Sachen heute.
Ja, so, Hauptsache, es fliegt ja mal einer durchs Bild und
man ließ halt in den 80ern auch gerne mal raushängen, was man sich leisten konnte. Ne? Weil das war natürlich jetzt auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal der Leute, die auch wirklich sehr, sehr viele Schallplatten verkauft haben, die sich dann gute Videos leisten.
Und ich glaube auch, also Duran Duran war ja vor dem Hit zwar schon bekannt, aber nicht so bekannt. Also mit Wild Boys, das hat ja dermaßen durchgestattet und das war schon wegen dem Video. Song und Video haben so eine Einheit gebildet, finde ich. Deswegen ja auch, weil es ja eben zusammen geschrieben worden ist, dass es halt einfach zusammen super funktioniert hat. Also das muss man schon sagen, das hat diese Band so einen Mega-Seller gemacht.
Obwohl ich finde tatsächlich, dass man konstatieren kann, dass das einer der schlechtesten Songs ist von Duran Duran, muss ich das echt sagen.
Eigentlich
aber,
ja.
Aber das werden andere Leute anders sehen.
Ich fand zum Beispiel Save a Prayer, finde ich tausendmal besser. Das ist ein richtig geiler Song, Save a Prayer. Ja, und jetzt habe ich noch eins. Das hat der Matthias Lemanski genannt. New Order, True Face als Video.
Ist das das mit den springenden, hüpfenden Figuren?
Ja.
Was stimmt denn mit dem nicht, mit dem Kerl hier? Ja, das ist ein witziges Video.
Nee, das ist Kunst.
Ach,
ich habe das nicht ganz verstanden. Also,
okay.
Das ist von Philippe Découvlé inszeniert und choreografiert von Michael H. Schamberg. Und es ist bewusst als surreales Musikvideo angelehnt. Diese Eingangssequenz mit den beiden Männern, die sich gegenseitig die Ohrfeigen geben, bezieht sich auf Marina Abramović und Ulays Video-Performance Light Dark aus dem Jahr 1977. Das wurde zum besten Video des Jahres gewählt, mehrfach, 87, 88 hat ein Brit Award gewonnen. Das war außerdem inspiriertes Video vom triadischen Ballett des Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer. Also das war Kunst, wir haben es noch nicht verstanden. Das
Kunst. Nein, die meinen Horst Schlemmer.
Nein.
Aus Grevenbroich, meine ich.
Gleich erinnerst du dich noch an die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 92 in Albertville?
Nein.
Da haben sie Elemente dieses Videos auch wieder aufgenommen. Also so wirkt es auch.
Ah, ja.
Wie so diese sinnlosen Eröffnungszeremonien, die große Kunst sind.
Soll ich mal was dazu sagen? Die können sich verpissen.
Es gibt nichts Schlimmeres, außer Andrew Lloyd Webber Musicals oder Eröffnungsfeiern von irgendwelchen Sportveranstaltungen. Das ist der Untergang des Abendlandes. Vielleicht sollten wir da noch mal eine Extrasendung zu machen.
Das, übrigens bei der AM überraschend, dass es gar keine gab. Es gab irgendwie ein kurzer Song, fertig. Fand ich super.
Ja, ich habe mich schon so darauf gefreut, dass sie da irgendwelche Swimmingpools reinschieben in die Fußballstadien, wo irgendwelche Mädels Synchronschwimmen machen. Aber leider nicht passiert.
Ja.
Übrigens eine meiner Lieblingssportarten. Ich freue mich schon so dermaßen auf Synchronschwimmen. Könnt ihr euch nicht vorstellen.
Den Song True Face fand ich super von New Order. Video habe ich leider nicht verstanden. War ich nicht intellektuell genug.
Eines wollte ich noch zu Thriller erwähnen. Bei den MTV Music Awards 84 hat nicht Thriller von Michael Jackson gewonnen, sondern The Cars, You Might Think You're Crazy.
Verstehe ich nicht.
Ja, muss ich auch ehrlich sagen, wenn du das Cars-Videos anguckst, ist es noch schlechter gealtert. Ja, komm mal zu unseren Lieblingsmusikvideos. Mach mal du. Was ist das Video, was du am besten fandst in den 80ern?
Ich habe viel darüber nachgedacht und bin da zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Die Bands, die ich gut finde, Soft Cell, lass ich mal mit Soft Cell beginnen. Die meisten Videos von Soft Cell waren scheiße. Die konnten sich keine vernünftigen Videos leisten. Oder Depeche Mode Videos, weiß ich auch nicht, würde mir jetzt auch keine wirklich coolen Videos einfallen. Oder hast du schon mal die Videos von Philip Bohr gesehen, wie unglaublich schlecht die sind? This is Michael, eins schlimmer als
ich hab die das gesehen, ist mir jetzt aber gar nicht in Erinnerung geblieben, muss ich sagen.
Sledgehammer, finde ich, ist ein mega geiles Video. Aber ich bin halt wirklich auch nicht so der Kommerz-Fan gewesen. Ich habe auch schon sehr, sehr früh immer ganz schlimme so Splatter-Movies geguckt und Butkereit oder ich bin großer Schlingensief-Fan. Colin Green fand ich jetzt auch einen super geilen Einwurf. Das werde ich mir auch jetzt auf jeden Fall die Tage auch nochmal anschauen. Es gibt schon viele lustige Videos, aber ich komme halt eher aus der Independent-Splatter-Abteilung. Ne? Und so ein schönes Ed Wood-Video hätte ich mir auch also schön vorstellen.
Ja. Ja, gut. Ich habe mir sehr viele Videos im Vorfeld angeguckt. Eins zum Beispiel, was ich damals tatsächlich gut fand, war Dire Straits, Money for Nothing, obwohl ich die Band eigentlich auch nicht gut fand. Wenn du das heute anguckst, funktioniert gar nicht mehr.
Ist albern,
gar nicht,
ne?
Ja, also auf dem kleinen Tisch quasi konntest du die Computergrafik nicht so gut machen. Damals ist es halt ein Zeichen, es ist auch typisches 80er-Jahre-Video, muss man sagen. Dafür funktioniert es gut, aber ab heute wüsste ich gar nicht mehr, was ich überhaupt daran gut gefunden habe. Aber so ist es halt. Aber das war sicherlich nicht mein Hauptfavorit. Ich fand damals auch gut, obwohl es nicht meine Musik war, Yes, Owner of a Lonely Heart, das Video, das war richtig gut gemacht. Das funktioniert auch heute noch. Das ist wirklich auch wie ein Film gemacht. Es hat ja sehr viel so Horrorszenen drin, die aber eben nicht peinlich sind wie bei Michael Jackson, sondern die aus meiner Sicht immer noch funktionieren, weil sie halt einfach nicht mit Trickeffekten gemacht sind, sondern einfach nur mit Szenen. Also das finde ich nach wie vor ein sehr gutes Video. Depeche Mode hat mich gewundert, dass keiner Depeche Mode genannt hat. Ich war immer ein großer Fan von Depeche Mode Videos, weil Cowbird die gemacht hat und ich alle seine Sachen toll fand. Ich fand Stripped war das beste Video von Depeche Mode. Aber wenn man das natürlich heutige Maßstäbe anlegt, ist jetzt auch nicht so super speziell. Aber ich habe gemerkt, wo ich es angeguckt habe, das hat mich schon sehr geprägt, was er da gemacht hat mit den Projektionen und so. Da hauen sie ja mit dem Vorschlaghammer auf Autos ein. Hätte ich auch gern gemacht, aber da ist nicht dazu gekommen.
Hattest gerade kein Auto zur Verfügung, ne?
Ja, da war ich wahrscheinlich auch zu brav dafür. Was ich auch sehr gutes Video vom Cowboy fand, war Dr. Mabuse von Propaganda. Fand ich damals auch sehr stilprägend, hat mir sehr gut gefallen. Und eines, womit ich gar nicht so gerechnet habe, dass ich das so gut fand, ich bin kein großer Fan von Vince Clarke, aber Yesu fand ich gut damals. Und Don't Go, das Video, ist auch sehr witzig.
Ist das das mit dem Rattenfänger?
Nee, das ist das, wo sie Frankenstein wieder auferstehen lassen. Das finde ich richtig gut gemacht, die Frisur von Vince Clarke. Wenn ich noch Haare hätte, hätte ich genau die Frisur, die er damals hat.
Ist cool, wirklich,
ja, der Hammer, auch. Müsst ihr euch angucken. gucken. Es ist aufwendig gemacht, aber es funktioniert auch heute noch. Es hat auch ein paar ganz gute, ich finde es einfach visuell gut umgesetzt. Nimmt sich auch nicht so ernst. Mag mehr die Videos, die sich nicht so super ernst nehmen. Eins noch, Frankie Goes to Hollywood, habe ich schon gesagt. Two Tribes finde ich auch sehr gutes Video. Auch Relax fand ich ein cooles Video. Also die beiden haben mir richtig gut gefallen. Und The Cure Close to Me von 85.
Das war mir auch völlig entfallen. Das im Kleiderschrank, ne?
Also Robert Smith hat dazu gesagt, das waren die schlimmsten 12 Stunden, die ich jemals erlebt habe. Der Regisseur, der war Tim Pope, die haben die wirklich in diese Garderobe reingesteckt und dann hat er sie in den Tank geschmissen mit 1000 Gallons voller Wasser und sie haben echt gedacht, sie ertrinken jetzt da drin. Also das wie der Videodreh muss eine Katastrophe gewesen sein. Aber man merkt halt auch diese klaustrophobische Stimmung, die sie hatten. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert, finde ich. Ist leider nicht so häufig gespielt worden bei MTV und so weiter, weil Cure ja eh nicht so viel gespielt wurde.
Weil das Lied nicht so kommerziell war. Das war halt auch ein schmusiger Song.
Ja, aber für Cure war es ja schon kommerziell, ne?
Ja, das ist halt keine Radionummer, ne? Aber da kannst du mal sehen, man muss den Künstler wirklich zu seinem Glück zwingen.
Ja.
Du musst ihm wirklich das Todesangst machen, damit er auch Todesangst spielen kann.
Ja, das stimmt. Also das war auch eins, was mich sehr beeindruckt hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich das beste Musikvideo der 80er Jahre wählen würde, und das ist jetzt auch nicht gerade meine Musik, aber es ist tatsächlich Land of Confusion von Genesis, finde ich. Weil es einfach, es ist witzig, es ist zeitgemäß, kannst du immer noch heute angucken und es funktioniert voll und ganz. Es hat so einen satirischen Charakter und ich finde es auch, ja, mit den Figuren und so, es ist einfach witzig gemacht. Da haben sie mal ausnahmsweise meinen Geschmack getroffen, Genesis.
Ja, also das grundsätzlich und abschließend zu dem Thema Musikvideos ist, die ja halt auch ihre Funktion erfüllt haben und dafür gesorgt haben, dass wir auch Künstler kennenlernen durften, auf die wir wahrscheinlich sonst nicht gekommen wären. Und aber auch dazu geführt haben, dass man das eine oder andere Mal furchtbar enttäuscht war, als man seine Künstler dann quasi zum ersten Mal face-to-face in Aktion irgendeinem Video sehen konnte. Das war ja auch nicht immer schön. Ja. Das muss man ja jetzt auch mal so konstatieren.
Komm mal zu Lügen und Wahrheiten. Ich rekapituliere nochmal. Im Video Land of Confusion haut Helmut Kohl Erich Honecker mit einer Banane. Ist das da wirklich drin? Das zweite, Simon Le Bon wäre bei den Dreharbeiten zu Wild Boys beinahe umgekommen. Und das dritte, einer der Darsteller von Ashes to Ashes von David Bowie ist eben Steve Strange von Visage. Ja, du bist dran. Was meinst du? Was ist Lüge, was Wahrheit?
Also ich meine, mich erinnern zu können, dass die Geschichte mit Simon Le Bon stimmt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Steve Strange da schon damals mit David Bowie zusammen. Das würde in dem Fall bedeuten, dass die Banane aus dem anderen Video nicht auf den Kopf von Helmut Kohl gelandet ist. Wahrscheinlich ist es eine Gurke.
Ja, dann löse ich mal auf. Also, du hast gesagt, dass mit Steve Strange stimmt. Das ist auch so. Der hat tatsächlich mitgespielt in dem Video Ashes to Ashes von David Bowie. Das war schon mal richtig. Allerdings ist es so, dass im Video von Genesis Land of Confusion tatsächlich Kohl Erich Honecker mit einer Banane haut. Ich habe dieses Video damals sehr häufig gesehen. Mir ist das nicht aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass Kohl drin ist. Das ist deswegen so, weil Regen, der hockt dann vom Fernseher und switcht ständig um. Und eine ganz kurze Szene ist die, wo Kohl zu sehen ist und der haut einen Honecker tatsächlich mit einer Banane. Aber das ist wirklich nur ganz klopp, aber ist da drin. Muss man ganz genau hingucken. Viele kleine Details halt eben auch da drin. Das heißt, das stimmt. Damit heißt, das stimmt nicht, dass Simon Le Bon beinahe dabei umgekommen wäre. Das hat er selber gemeint. Die Story wäre Bullshit. Und ich habe jetzt keine Lust, das im Detail zu erklären, was er sagt, weil es gibt eine sehr gute Folge von 80s vom Podcast von Peter Illmann dazu. Den Link findet ihr in den Shownotes. Da erzählt er nämlich genau nochmal, wie das mit diesem Song war, was aus diesem Spielfilm geworden ist und was Simon Le Bon da genau dazu gesagt hat. Das hört er in dieser Folge vom 80s Podcast von Peter.
Wie ihr lieben Leute da draußen jetzt gerade festgestellt haben, wir scheuen unsere Mitbewerber nicht. Wir schicken euch auch mal an die Pommesbude an der nächsten Ecke, damit ihr mal gucken könnt, wie schön es bei uns ist.
Ja, dann zum Rausschmeißen müssen wir jetzt natürlich auch noch, weiß ich gar nicht, ob man Song spielen, vielleicht tun wir euch einfach in die Shownotes ein Video von uns packen, von Purwin und Kowalz. Haben wir viel über unsere Videos gesprochen, weil wir sind eine der wenigen Musiker, muss man dazu sagen, die auch noch wirklich Videos drehen und uns bemühen, da was hinzubekommen, auch wenn es nicht immer gelingt. Welches soll man denn verlinken, Christian?
Ja, also ich würde ganz klar sagen, weiß ich nicht. Ich würde nochmal nehmen.
Du würdest nochmal nehmen als Video. Ja, dann nimmst du nochmal und ich verlinke Passenger.
Ja, so, da haben wir es doch. Ja, dann alles in allem war es wieder sehr schön mit dir und mit euch natürlich auch da draußen. Bleibt da dran, supportet euren Local 80s Dealer hier mit Zuhören, Zuhören, Zuhören und vergesst es nicht, allen zu erzählen. Wir freuen uns und bemühen uns stets um gute Schulnoten.
So, also, tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.